D-Radio Wissen. Eine Stunde Film. Der Podcast.
Einen schönen Dienstagabend wünsche ich euch allen. Ich hätte jetzt beinahe gerade den Beginn der Sendung verpasst, weil ich nämlich hier sitze mit der lieben Kollegin Anna Wollner. Schönen guten Abend.
Guten Abend, Tom.
Die Anna ist heute da. Wir reden in der Sendung unter anderem über den Film Maze Runner, der am Donnerstag in den Kinos startet. Und Anna hat auch den Hauptdarsteller des Films getroffen. Wo genau war das nochmal, Anna?
Es war sehr weit weg. 14 Flugstunden. Die Stadt heißt Los Angeles. Ich glaube, du hast schon mal davon gehört.
So, Anna Wollner geht jetzt wieder nach dem... Nein, Anna bleibt natürlich noch, war in L.A., um mit dem Hauptdarsteller von The Maze Runner zu sprechen, über diesen sehr, sehr interessanten Film. Über den werden wir sprechen, über das Interview, was du geführt hast, werden wir natürlich sprechen. Dann werfen wir einen Blick auf den neuen Robert Downey Jr. Film, der zur Abwechslung mal nichts mit irgendwelchen Marvel-Comics zu tun hat. The Judge ist ein Gerichts-Familiendrama, wenn man so will. Und dann freue ich mich sehr, dass später im Lauf der Sendung noch Fatih Akin am Telefon sein wird zu seinem aktuellen Film The Cut, der auch am Donnerstag startet. Das im Großen und Ganzen die Themen von heute. Freue mich, dass ihr dabei seid. Eine Stunde Film. Vorhang auf, Bühne frei. Los geht's.
D-Radio Wissen.
Ich versuche, dich aus dem Kreis zu stoßen. Du versuchst, 5 Sekunden durchzuhalten.
Nicht zu grob mit dem Frischling, Gally.
Fertig?
Der Frischling, von dem hier die Rede ist im Film Maze Runner, weiß gar nicht so recht, wie ihm geschieht. Es ist noch gar nicht so besonders lange her. Da ist er in einem Fahrstuhl-ähnlichen Käfig aufgewacht. Dieser Fahrstuhl hat ihn zu einer Lichtung gebracht und da waren ja so um die 50 andere Jugendliche, alles Jungs übrigens, die auf dieser großen Lichtung quasi schon auf ihn gewartet haben. Diese Lichtung hat eine große Besonderheit, sie ist umgeben von einer sehr, sehr hohen Mauer und um diese Mauer herum ist ein riesiges, schier undurchdringbares Labyrinth. Das ist das, was diesem Jungen passiert. Er führt dann Kämpfe gegen einen der Anführer. Er ist der Neue und weiß eigentlich gar nicht so genau, ja, wie ihm geschieht. Das Einzige, woran er sich nach kurzer Zeit erinnern kann, ist sein Vorname, Thomas. Mehr Erinnerungen hat er nicht mehr. Anna, wir haben den Film beide gesehen, Maze Runner. Wir haben eben schon uns drüber ein bisschen unterhalten. Es ist eine Mischung, zum einen Teil natürlich ein bisschen wiedererkennbar, Tribute von Panem, Hunger Games, aber auch ein Klassiker der Literatur ist drin ein bisschen, finde ich.
Ja, Herr der Fliegen, also dieses Isolierte. Was passiert, wenn man ein paar Jugendliche, oder in dem Fall sind es ja ein paar Jugendliche mehr, auf einer Lichtung oder im Wald aussetzt? Also wie gibt es da so Gesellschaftsgefüge? In dem Ton hier gerade schon deutlich geworden, Thomas, der muss sich erstmal behaupten, der muss erstmal zeigen, wer er ist, beweisen, wer er ist. Und es ist halt klar, es gibt Regeln, an die muss er sich erstmal auch halten.
Alle 30 Tage kommt ein neuer Jugendlicher durch diesen Fahrstuhl nach oben. Das ist so eins der Gesetze in diesem Konglomerat dieser Jungs, die auf dieser Lichtung leben. Und man muss auch wissen, dass diese Mauern, die diese Lichtung umgeben, sich hin und wieder öffnen. Dann werden die Wege freigegeben fürs Labyrinth, allerdings nur tagsüber. Abends schließen sich diese Mauern wieder und innerhalb der Tageszeit versuchen die sogenannten Maze Runner, also die Labyrinthläufer, möglichst viel über dieses Labyrinth herauszufinden, um es zu kartografieren, damit man natürlich dann irgendwann den Weg nach Hause findet, was aber alles andere als einfach ist.
Ja, wobei sich ja auch jeden Abend, das hört man, glaube ich, das ist, fand ich so ein bisschen das Beängstigende in dem Film, weil man es tatsächlich nur hört und nicht sieht, wie sich jeden Abend, wenn sich die Tore geschlossen haben, dieses Labyrinth quasi ja neu verformt und die Wege, die man am Tag aufgezeichnet hat, eigentlich schon wieder hinfällig sind und die Uhr eigentlich immer wieder auf Null gesetzt wird, weil es immer wieder aufs Neue darum geht, dieses Labyrinth zu entschlüsseln, um ja vielleicht doch am Ende einen Weg nach draußen zu finden.
Die Frage wäre, warum nicht einfach, wenn die Tore einmal offen sind, draußen bleiben? Die Antwort ist relativ einfach.
Thomas, was machen wir jetzt?
Das hört sich genauso brutal an, wie es letzten Endes auch ist. Dieses Labyrinth wird zumindest in der Nacht bewohnt von sogenannten Grievern. Das sind Wesen, biomechanische Horrorwesen, sehen, habe ich gesagt, ein bisschen aus wie eine Mischung aus Spinne und dem Alien aus den Ridley Scott Filmen, die dort freigelassen werden in der Nacht. Und wenn man es halt, bis die Tore geschlossen werden, nicht wieder zurückschafft aus dem Labyrinth, dann kriegt man Probleme mit diesen Viechern.
Ja, die stechen nämlich zu und dieser Stich Sicht, der endet im Idealfall tödlich, also im Idealfall für den Grievous und dummerweise halt für die Jungs, denn die haben natürlich auch ein paar Verluste zu verzeichnen. Ich fand diese Dinger wirklich extrem eklig, weil die ja auch noch diese Schleimschichten haben und ja eigentlich überall durchkommen und Labyrinthwände für die eigentlich nicht so richtig das Problem waren, beziehungsweise wenn man dann mal auf so einen Grievous traf, also Thomas ist dann eine Nacht drin, weil er einen Freund retten wollte und er ist einer der wenigen oder eigentlich der einzige, von dem wir wissen, der überhaupt mal eine Nacht in diesem Labyrinth überlebt hat, denn alle anderen, die abends nicht zurückkamen, bevor die Tore sich geschlossen haben, ja, sind da eigentlich elendig verreckt und diese Grievous, die fangen halt irgendwann auch an, tagsüber zuzustechen und das ist eigentlich das größere Problem fast noch, weil wirklich keiner mehr in diesem Labyrinth sicher ist.
Wir halten fest, Thomas wird auf jeden Fall eine ganz bestimmte Rolle in diesem Zirkel übernehmen, diesem Zirkel von Jungs übernehmen. Es kommt dann auch noch, um die ganze Sache noch ein bisschen komplizierter zu machen, ein Mädchen hinzu, das einzige, was jemals auf dieser Lichtung gelebt hat. Und der Weg nach draußen, der Wunsch, diesen Weg nach draußen zu finden, wird natürlich immer größer. Es gibt jede Menge Konflikte auch innerhalb dieser Gruppe. Und ja, wir hatten vorhin kurz diesen Anderes gemacht zu Tribute von Panem. Selbst wenn es natürlich nicht Aufgabe der Jungs ist, gegeneinander zu kämpfen, aber der Vergleich ist gar nicht so weit hergeholt letzten Endes, oder?
Nee, also einfach, weil diese Ausgangssituation hast und auch diese Konflikte. Also warum sollen wir hier was verändern? Der eine Junge, den wir am Anfang gehört haben, der von Will Poulter gespielt wird, der Anführer, der schon am längsten da ist und sowas wie eine Art ja Königreich sich aufgebaut hat, der da zu Hause ist und der für sich auch beschlossen hat, mir geht's hier ja eigentlich gut, ich bin in Sicherheit, solange die Tore sich abends schließen, also warum sollte ich an dieser Situation was verändern, warum sollte ich überhaupt gehen, wenn ich überhaupt keine Ahnung habe, was mich da draußen erwartet. Also diese eine Seite und auf der anderen Seite natürlich Thomas, der einfach diesen Freiheitsdrang hat und sagt, ich bin hier jetzt zwar erst seit 2 Tagen, aber ich bin in der Hackordnung ganz unten und trotzdem möchte ich einen Weg hier rausfinden. Dann noch dieses Mädchen auftaucht und das, finde ich, schafft der Film unglaublich gut, eben keine Liebesgeschichte zu erzählen, die kommt wahrscheinlich dann im zweiten Teil, sondern dass hier wirklich dieses Mädchen erstmal auch so ein Fremdkörper ist und die Jungs überhaupt nicht wissen, wie sie mit ihr umgehen sollen.
Mhm. Drei Regeln sind es innerhalb dieser großen Gruppe, kann man so sagen, die klar definiert sind.
Wir haben hier genau 3 Regeln. Erstens, leiste deinen Beitrag. Zweitens, füg nie einem anderen Schaden zu. Aber das Wichtigste ist, geh niemals weiter als bis zur Mauer.
Ja, aber Regeln sind natürlich dazu da, um gebrochen zu werden.
Richtig, ganz genau. Die Geschichte, wir wollen gar nicht mal zu viel drüber verraten, denn es gibt natürlich Gründe, warum diese Jungs da drin sind. Da kann man von alleine drauf kommen, dass es Gründe geben muss. Welche das sind, erschließen sich auch für uns als Zuschauer tatsächlich erst ganz am Ende. Das heißt, wir wissen die ganze Zeit über eigentlich nicht mehr als die Protagonisten des Films auch. Das, finde ich, macht es tatsächlich sehr, sehr spannend. Und auch das Set hat mir recht gut gefallen. Ich finde dieses Labyrinth sehr, sehr gelungen, in dem die Jungs da rumrennen. Und Rennen wäre so ein Stichwort, denn du bist natürlich nach Los Angeles gerannt.
Selbstverständlich.
Wegen deiner überbordenden Flugangst.
Ja.
Nach Los Angeles gerannt und hast den Hauptdarsteller des Films getroffen. Der muss relativ viel rennen. Im Film. Du hast mit ihm sprechen können. Ist das was der vorher, sagen wir jetzt, speziell trainieren musste, damit er auch wirklich wie ein Läufer rüberkommt?
Nee, es wurde ihm sogar von Produzenten und Regisseursseite verboten. Übrigens, Dylan O'Brien heißt der Schauspieler. Das ist durchaus ein Name, den man sich merken könnte. So ein bisschen erkennbar, dass er irgendwann in die Fußstapfen von Robert Pattinson und Co. treten wird, alleine weil er jetzt irgendwie so ein Franchise ist mit mindestens 3 Teilen.
Genau.
Er durfte nicht rennen, weil seine Figur im Film ja auch kein ausgewiesener Läufer ist und er eben nicht aus der Puste, also er sollte eben aus der Puste sein im Film. Alle Schauspieler, das ist ja, mittlerweile gehört das ja schon zum guten Ton, sind trotzdem, bevor die Dreharbeiten losgegangen sind, wirklich in so ein Bootcamp gesteckt worden, aber nicht um in erster Linie laufen zu lernen, sondern um anderes zu trainieren.
Really mild, it's not like how it sounds. Very essential, like a week and a half of just kind of, you know, going through basic motions of like learning how to spark a fire, you know, learning the correct way to chop wood, literally like learning how to carve a spear on very tiny scale, you know, it was just a way for the glader, the characters in the movie who are, you know, supposed to have been there for years now.
Speerwurftraining.
Ja, Speerwurftraining. Wie macht man ein Lagerfeuer an? Wie hackt man ordentlich Holz? Also alles so Sachen, die die Jungs auf der Lichtung machen müssen.
Ja.
Und da Thomas ja der Neue ist, hat er ja keine Ahnung. Und Dylan O'Brien konnte sich dann in diesem Bootcamp noch irgendwie gepflegt zurücklehnen, bevor es dann bei den Dreharbeiten für ihn richtig zur Sache ging.
Du hast schon gesagt, man sollte sich den Namen merken. So richtig bekannt ist O'Brien bisher nicht. In der Serie Teen Wolf hat er mitgespielt. Aber das ist schon, würdest du sagen, ziemlicher Karriereboost bei ihm.
Ja, der Film jetzt auf jeden Fall. Und er hat vor allem was, der ist überhaupt nicht abgehoben. Also du hast ja ganz oft, gerade wenn der Erfolg sehr jung kommt,
ja,
das Gefühl bei diesen jungen Schauspielern, dass sie jetzt total steil gehen und in erster Linie gar nicht Schauspielern wollen, sondern eigentlich nur darauf aus sind, Hollywood-Star zu werden.
Gutes Stichwort, das haben wir ja bei einigen Jungstars erlebt.
Und das ist bei ihm wirklich, der ist total entspannt und es ist überhaupt nicht sein Ziel.
And it requires discipline and concentration, things like that. You know, I really enjoy about it because I think I'm so aloof otherwise. You know, I'm such an like ADD kind of person. But then randomly when it comes to certain things, like a couple things that I love, I'm like very, it like zaps me into focus. And I like things that make me do that, I think. And acting makes me feel, it's very therapeutic too. Emotions you don't want to confront in real life, like you have to then like go and do that on in front of people, and like, you know, it goes against kind of every instinct I have as a person, as a shy person, you know, and I find that cool, and I really enjoy that about it.
Ja, er ist eigentlich total schüchtern. Einige würden sagen, er hat ADHS, also so relativ sprunghaft.
Daniel und, Radcliffe.
Wenn er dann aber spielt, kann er sich wirklich konzentrieren und kommt auf den Punkt. Und es ist dann tatsächlich, das ist das, woraus er die Energie zieht. Und viele seiner Kollegen, die geifern ja richtig nach diesem Star-Status. Mhm. Und wie sie das überhaupt machen wollen und wie sie das dann auch, wenn es dann mal soweit ist, ertragen, das ist ihm wirklich schleierhaft.
Wollte er denn schon, ist er so ein Typ, der sagt, ich wollte immer schon Schauspieler werden, nichts anderes?
Nee, er hat sich jetzt mit 3 nicht zu Hause hingestellt, die Arme verschränkt und gesagt, so, ich fahre jetzt nach Hollywood, der ist eigentlich total bodenständig.
Will dance!
Also es erzählt ja eigentlich jeder, dass er irgendwie schon mit 5 irgendwie vorm Spiegel stand und im Kindergarten auf die Bühne wollte.
Ja.
Er wollte eigentlich ganz lange Sportjournalist werden und hat auch ist auch im College in die Richtung gegangen und dann hat er mit 18 irgendwie gemerkt, dass er doch einen anderen Karriereweg einschlagen will.
I'm a normal dude, like I kind of grew up like completely normally, like, you know, until I was 18 years old. I was not a child actor, you know, but at the same time my dad was a camera operator, so I had some familiarity with like kind of what the business was like and what success is like from afar, I guess, and maybe it's just, you know, how you're raised, how you end up handling that stuff, you know. I my parents are good people and I think they'd hit me upside the head if I was like, you know, any other way.
Ja, der redet für seine 23 Jahre ziemlich reflektiert über den Job,
ja.
Und der steht auch nicht nur vor der Kamera, der macht auch eigene Kurzfilme, hat einen relativ erfolgreichen YouTube-Kanal,
mhm,
und trennt ganz klar zwischen Privatleben und Karriere.
I don't, you know, post selfies or like pictures of like me and my girlfriend or my family, you know, and like my dogs. My Twitter is professional. I promote my things and I promote friends things, and in some people's Twitter are very personal things. Like I'm not that comfortable with that. I need to stay sane. I as a person need to segregate my personal life and my professional career, you know. I'm not someone who's gonna, you know, constantly have their private life broadcasted to the world. I will not have that happen.
Er ist überhaupt kein Selbstdarsteller, sondern wirklich in erster Linie Schauspieler, und das macht ihn für mich von Grund auf sympathisch.
Das hört sich so an, ja, als ob das gar nicht so schlimm gewesen wäre in L.A. Ich erinnere kurz an die Fotos von dir, die ich gesehen habe, von irgendeinem Hotelpool aus. Es muss eine harte Zeit gewesen sein für dich.
Das war eine harte Interviewvorbereitung, die ich da gemacht habe.
Das glaube ich gerne. Jetzt ist in Amerika das Buch nicht nur das Buch, sondern es ist eine Trilogie. Es sind 3 zusammenhängende Geschichten. Alles 3 sehr, sehr erfolgreich. Hat er dir schon was darüber verraten, dass auch hier das dritte Buch sicherlich in Form von 2 Filmen rauskommen wird?
So weit ist er nicht gegangen. Er war sich nämlich gar nicht so sicher, ob er überhaupt was sagen darf.
Okay, du meinst jetzt zu einem erstmal möglichen zweiten Teil.
Genau.
Well, no, I'll get fired. Actually, no, they can't do that. Unless they could, they probably could. You know, it just becomes about like now what, sort of like it's like You know, in the end of the first movie, there's like these kids have gone through so much and they've finally like have, you know, they've lost some of them and some of them have made it through, and the ones who have made it through think that they reached the end, and then all of a sudden it's like not. You know, it takes the wind out of your sail a little bit, but you just have to keep fighting. It gets crazy.
Na, da wäre die Karriere fast schon auch wieder vorbei gewesen, bevor sie überhaupt so richtig begonnen hätte, wenn er zu viel verraten hätte, weil man kann ihn ja aber auch nicht so richtig rauswerfen. Wobei in Hollywood ist eigentlich alles möglich, aber er hat so ein bisschen vage gelassen. Ich bin mir aber sicher, das hat bei den Tributen ja auch ganz gut geklappt, dass der zweite Teil tatsächlich den ersten ja so ein bisschen übertrumpft hat. Mhm. Wir lassen beim zweiten Teil dann natürlich dieses Labyrinth hinter uns, aber ich glaube, was da auf uns zukommen wird, wird der deswegen nicht unbedingt weniger bedrohlich.
Ja, ohne zu viel verraten zu wollen, schon erst recht nicht über das Ende des Films, aber es ist zumindest so offen, dieses Ende, dass ein zweiter Film eigentlich ein zwingendes Muss ist. Und da der Film ja in Amerika, glaube ich, ganz gut gestartet ist, wird sicherlich auch der zweite Teil nicht in der Versenkung verschwinden. Sehr spannend. The Tribute von Panem habe ich jetzt gerade im Kopf. The Maze Runner heißt er im Original, bei uns heißt er Maze Runner Läufer des Labyrinths. Es gibt einen deutschen Untertitel auf jeden Fall. Ab übermorgen ist der Film für euch in den Kinos. Da könnt ihr ihn sehen. Danke dir, Anna, für deinen Besuch.
Gerne schön.
Danke, dass du die beschwerliche Reise nach Los Angeles für uns in Kauf genommen hast.
Und ich habe dir noch nicht mal was mitgebracht.
nicht mal dieses T-Shirt, wo drauf steht, irgendwie meine Kollegin war in L.A. und alles, was ich bekommen habe, ist dieses lausige T-Shirt. Prima, Maze Runner ab übermorgen im Kino. Danke, Anna, für Gespräch und für die Mitbringsel in Form von O Tönen aus Los Angeles, hast du nämlich doch was mitgebracht.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Bei L.A. bleiben wir, da war Anna Wollner und hat uns einiges zum Film Maze Runner mitgebracht, und wir bleiben in L.A. im Sinne von Hollywood, denn von dort kommt ein weiterer Film, der am Donnerstag startet, und der bringt uns Robert Downey Jr. zurück ins Kino. Ich hatte es eingangs der Sendung kurz erwähnt, ein Film, der mit Marvel und Comics so gar nichts zu tun hat, also kein weiterer Iron Man Auftritt, von denen kommen noch einige in den nächsten Jahren. Es ist ein Film, der so halb Gerichts- und halb Familiendrama ist, heißt The Judge. Robert Downey Jr. spielt einen wahnsinnig arroganten Anwalt, hat insofern am Rande vielleicht im übertragenen Sinn ein bisschen was mit Iron Man zu tun, weil dieser Anwalt doch sehr an Iron Mans alter Ego Tony Stark erinnert. Sehr arrogant, sehr selbstverliebt. Ein Typ, der seit Jahren keinen Prozess mehr verloren hat, egal wie schmierig sein Klient auch war, egal welches Verbrechen der begangen hat. Und das bringt ihn immer wieder mal in Konfliktsituationen wie diese hier.
Ich respektiere das Gesetz sehr wohl, ich erstarre nur nicht ehrfürchtig, ich belaste mich nicht damit. Wenn der tolle Staat Illinois es nicht schafft, die Beweislast zu erbringen, wenn ich einen schuldigen Mandanten freikriege, liegt es an Ihnen. Also ich schlage vor, Sie machen Ihre Arbeit.
Und was ist das für ein Gefühl, Hank, zu wissen, dass jede Person, die Sie vertreten, schuldig ist?
Ein gutes. Unschuldige kann mich nicht bezahlen.
Das ist die Ansicht, die Hank Palmer, gespielt von Robert Downey Jr., vertritt. Je mehr der Angeklagte im Schlamassel steckt, desto mehr Kohle hat er in der Regel auch, um seinen teuren Anwalt zu bezahlen. So lebt er also sein Anwaltsleben, sein schmieriges, bis er nach Hause gerufen wird, in die alte Heimat, in der er ewig nicht mehr war, zu seiner Familie, mit der er vor Jahren schon den Kontakt abgebrochen hat, weil seine Mutter gestorben ist. Das ist aber nicht der eigentliche Klops, der ihm passiert, sondern es ist sein Vater, der ehemalige, altehrwürdige Richter, ein Mann, der über jeden Zweifel erhaben war, jahrzehntelang, ein Richter von allen, sowohl gefürchtet als auch geschätzt. Und dieser Richter, sein Vater, der sieht sich nun plötzlich einer Mordklage gegenüber. Der Ankläger ist der Staatsanwalt, sehr, sehr gut und sehr, sehr raffiniert gespielt von Billy Bob Thornton.
Ich bin Ihnen hierher gefolgt, weil ich wusste, wenn ich es nicht tue, sehr wahrscheinlich ein Mörder ungestraft davonkommen wird.
Mein Vater hat viele schlechte Charakterzüge, aber er ist kein Mörder.
Aber er ist ein Lügner. Das haben wir festgestellt. Ein Lügner, der denkt, dass ihn sein Amt vor allen Angriffen schützen wird, genau wie sein Sohn.
Es ist relativ naheliegend, dass Hank Palmer natürlich die Verteidigung seines Vaters übernimmt, des alten Richters, des Judges, den ganz, ganz toll Robert Duvall spielt übrigens. Ein knallharter Typ, und nach bewegen wir uns aus dieser Gerichtsatmosphäre immer mehr raus und tauchen immer tiefer ein in die Familiengeschichte dieser Palmers. Warum ist der Vater so ein knallharter Hund? Warum ist aus seinem Sohn von Downey Jr. gespielt so ein schmieriger Rechtsanwalt geworden, der ganz offensichtlich überhaupt kein Gewissen besitzt? Es kommen Leute von früher zurück in sein Umfeld, die wieder auftauchen. Die Familiengeschichte eine sehr, sehr schwierige. Und somit haben wir einen Film, der dann hin und her pendelt zwischen Gerichtsdrama, also die Story dieses angeklagten Vaters, dieses ehemaligen Richters, der jemanden umgebracht haben soll. Frage, schuldig oder nicht, natürlich. Die bleibt uns erhalten für den Spannungsbogen, und abwechselnd dazu tauchen wir ein in eine Familiengeschichte, die uns immer mehr Hintergründe erklärt, warum die Protagonisten im Film eigentlich genau so sind, wie sie sind. Ist für mich nicht der wahnsinnig große Wurf geworden. Der Film war früh schon in der Diskussion um die Oscars. Auch Robert Downey Jr., mögliche Oscar-Nominierung, ist in den Raum gestellt worden. So sehr umgehauen hat mich der Film ehrlich gesagt nicht. Diese Gerichtsdramatik, die trägt den Film durchaus. Die Familiengeschichte ist mir manchmal ein bisschen zu rührselig und mit ein paar merkwürdigen, auch Comedy-Momenten versetzt. Liegt vielleicht daran, dass Regie David Dobkin geführt hat. Der hat unter anderem die Hochzeitscrasher gemacht, kommt also eher von den Komödien. Ein Film, über den ich sagen kann, kann man sich angucken, muss man aber nicht. The Judge mit Robert Downey Jr. auch ab übermorgen, ab Donnerstag, neu für euch im Kino.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Ihr hört mich und ihr hört die Filmnews der Woche mit Inga Hinnenkamp.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Was lange währt, geht endlich los. Zuerst hatte Quentin Tarantino angekündigt, nach Django Unchained einen weiteren Western drehen zu wollen. Dann schrieb er das Drehbuch zu The Hateful Eight, das blöderweise versehentlich im Internet geleakt wurde. Tarantino, zutiefst sauer und gekränkt, sagte das gesamte Projekt ab. Aus der Absage wurde eine höchst exklusive Lesung des geleakten Drehbuchs, gehalten von Quentin selbst und einigen seiner Lieblingsschauspieler in einem Theater in L.A. Und als die große Wut schließlich ganz abgezogen war, wurde sogar doch wieder ein Drehbuch raus. Ein fertiges. Das Ende vom Lied mit Schauspielerin Jennifer Jason Leigh steht jetzt auch die letzte noch fehlende Schauspielerin fest, und die Dreharbeiten zu The Hateful Eight können im Januar beginnen. Mit dabei sein werden unter anderem Kurt Russell, Tim Roth und Samuel L. Jackson. Alles alte Tarantino-Wegbegleiter. Was lange währt, geht endlich los. Always look on the bright side of death. Ex-Monty Python John Cleese ist durchaus für seinen derben bis absurden Humor bekannt. Insofern sollte einen auch die neueste Story des Schauspielers und Regisseurs nicht gerade umhauen. Auf die Frage nämlich, ob er nach seinem Bühnenausflug mit den vier noch lebenden Pythons mal wieder ein neues Filmprojekt in der Mache habe, sagte Cleese in einem Interview: Nein, das wäre mir zu viel harte Arbeit. Das dauert 2-3 Jahre. Und für diesen Prozess bin ich zu alt. Wenn ich jetzt anfangen würde, würde ich vorher sterben. Und auf die Nachfrage, ob das mit seinen 74 Jahren nicht etwas viel Schwarzmalerei wäre, meinte Cleese: Ich habe nur noch 5 oder 6 Jährchen übrig, dann bin ich weg. Dann muss ich mir auch keine Sorgen mehr über Ebola und ISIS machen, und da freue ich mich drauf. Die meisten Leute sind sowieso tot, da werde ich also in bester Gesellschaft sein. Wir sagen, so geht britischer Humor. Downey Jr. in Dauerserie. Auch wenn Hollywood-Superstar Robert Downey Jr. mit The Judge aktuell einen ganz anderen Film im Kino hat, wird ihn Comic-Gigant Marvel in nächster Zeit wohl nicht aus seinen Fängen lassen. The Avengers 2 Age of Ultron ist in der Mache, kommt im Frühjahr 2015 in die Kinos. Die Teile 3 und 4 sind bereits in Planung. Darüber hinaus werden Spekulationen um Iron Man 4 immer lauter, und im dritten Teil von Captain America soll der eiserne rote Held auch eine zentrale Rolle spielen. Downey Jr. in Serie. Es wären alleine 5 weitere Superheldenauftritte in den nächsten 5 bis 6 Jahren. Wirklich in Serie gehen derweil die alten Kumpels Matt Damon und Ben Affleck, die beiden, die 1997 als wahre Jungspunde gemeinsam den Drehbuch-Oscar für Good Will Hunting bekamen, arbeiten an einer TV-Serie für einen amerikanischen Kabelsender. Incorporated wird sie heißen und eine Science-Fiction-Spionage-Serie werden. Ab wann genau sie zu sehen sein wird, steht noch nicht fest.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Wir blicken fast 100 Jahre zurück und sind beim Thema eines weiteren Neustarts vom Donnerstag. Der Film heißt The Cut, spielt 1915. In einer Nacht treibt die türkische Gendarmerie alle armenischen Männer in der Stadt Mardin zusammen, darunter auch den jungen Schmied Nazareth Magunian, gespielt von Taher Rahim, der von seiner Familie getrennt wird. Er überlebt zwar den Horror des Völkermords, landet aber in der Versklavung und viele Jahre später erst ereilt ihn die Nachricht, dass zumindest seine beiden Zwillingstöchter wohl auch noch am Leben sind. Ewigkeiten hat er überhaupt keinen Kontakt mehr zu seiner Familie haben können, ist weit verschleppt worden und macht sich jetzt auf die Suche nach seinen beiden Töchtern. Eine Suche und eine Reise, die ihn zu der damaligen Zeit nochmal 1000-mal schwerer als heute in den 1920er Jahren um den halben Globus treibt. The Cut ist der neue Film vom deutsch-türkischen Regisseur Fatih Akin, der unter anderem uns Filme schon geschenkt hat wie Gegen die Wand oder auch Auf der anderen Seite. Jetzt The Cut, sein neuer Film. Und ich bin froh, wenn er nicht hier sein kann, dass wir wenigstens telefonieren können miteinander. Fatih, diese Thematik deines neuesten Films The Cut, dieser türkisch-armenische Krieg, da ist nicht so wahnsinnig viel drüber bekannt. Warum jetzt dieses Thema als Hintergrund für den Film?
Einer der Gründe ist, weil eben so wenig Leute davon wissen. Mhm. Und der Film beansprucht jetzt nicht alle Fragen oder alle Ungeklärtheiten, die es zu diesem Thema gibt, zu beantworten. Aber dass der Film eine Initialzündung sein kann, dass wenn man den gesehen hat und man ist dann halt mitgenommen und bewegt und man möchte mehr erfahren, dass man sich dann informiert. Mhm. Das ist der Völkermord an die Armenier ist bald 100 Jahre alt.
Ja.
Na, das hat 1915 stattgefunden und wir haben jetzt bald 2015.
Ja.
Und eine Idee ist, man erzählt eine Geschichte, na, eine Geschichte, die dann auch persönlich was angeht, ein Vater, der seine Kinder sucht, über die halbe Welt streckend. Aber das, wenn es dann vorbei ist, dass man dann halt etwas erfahren hat, wovon man eben nicht so viel weiß und sich darüber informiert. Das war so mit die Initialzündung für den Film.
Mhm. Ich habe mal nachgelesen, ich hoffe, dass die historischen Fakten, die ich gefunden habe, da halbwegs richtig sind, aber es ist die Rede von ungefähr 200.000 Toten, die es damals gegeben hat. Das waren blutige Kämpfe, die da stattgefunden haben.
Das waren mehr.
Okay.
Also, die Armenier, die armenischen Historiker gehen von 1,5 Millionen Toten aus. Die Türkei, die dann natürlich ein Interesse hat, die Opferzahlen klein zu halten,
ja,
gehen von 300.000 aus. Ich glaube, niemand weiß wirklich, wie viele das waren, ob das mehr als 1,5 waren, weniger. Es ist nicht so ausschlaggebend, wie viele es waren, finde ich. Es ist eher die Qualität der Gewalt.
Da, so wie du sagst, dass es da eine unterschiedliche Wahrnehmung gibt, eine unterschiedliche Darstellung auch auf armenischer und auf türkischer Seite, da müssen wir kurz nochmal einen Punkt aufgreifen, zu dem du auch auf dem Filmfest in Venedig schon was gesagt hast. Da war ich dieses Jahr nicht, deswegen muss ich dich nochmal drauf ansprechen. Es gab da diese ganze, ich nenne es mal die Aufregung um die Aufregung über die Aufregung an sich.
Ja.
Du hast es, glaube ich, in Venedig schon ein bisschen entkräftet. Was ist denn nun tatsächlich dran gewesen, dass du letzten Endes von türkischen Rechtsaktivisten angegangen worden bist für deine Darstellung im Film, dass man dir da irgendwie ans Leder wollte. Ist das jetzt alles Quatsch oder ist da ein Funke Wahrheit dran?
Nun, das Thema, der Völkermord an den Armeniern, der in dem Film ja auch vorkommt, das ist halt ein jahrelanges, jahrzehntelanges Tabuthema in der türkischen Gesellschaft gewesen. Ja, das ist etwas, worüber man nicht reden wollte. Das ist etwas, worüber man jahrzehntelang falsch informiert worden ist, systematisch falsch informiert worden ist. Es ist emotional sehr aufgeladen.
Mhm.
Ja, und es ist eben so aufgeladen, dass sich einige Menschen überhaupt sich nur daran stören, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt.
Ja.
Ne, also ohne den Film gesehen zu haben, den Film halt eben angreift. Ja. Und es gab einen Tweet, wo es dann zu einer Bedrohung kam, gar nicht so sehr an meine Person, sondern eine Drohung, wenn man so will, an die Türkei. Es wurde eigentlich die Türkei bedroht, von wegen, man werde alles tun, dass dieser Film in der Türkei nicht im Kino gezeigt wird. Und man wird halt auch vom Mord nicht zurückschrecken. Das, so könnte man das übersetzen. Und daraus wurde dann halt sehr schnell eine persönliche Morddrohung gegen mich gestrickt.
Ja.
Ne? Und dann war das halt wie so ein Schneeball, der immer größer und größer und größer und größer wurde.
Verstehe.
Ja, das ist die Geschichte.
Ja. Dabei ist es ja letzten Endes eigentlich, du hast es eben auch schon kurz angerissen, es ist ja eigentlich gar keine Kriegsgeschichte, es ist ja eine Familiengeschichte. Es geht um diesen armenischen Mann, der aus seinem Dorf herausgerissen wird, in ein Strafgefangenenlager kommt, wo er Steine klopfen und Straßen bauen muss und dann sich sozusagen aus der Flucht heraus, da wollen wir nicht zu viel verraten, aber aus der Flucht heraus quasi auf die Suche nach seiner Familie macht. Und diese Familiengeschichten sind ja ein ganz zentrales Thema in deinen Filmen. Woher kommt das bei dir, diese Leidenschaft für Familiengeschichten?
Na, erstmal komme ich selber aus einer recht großen und, ich würde mal sagen, intakten bis chaotischen, liebevollen Familie. Ja, und dass die Familie letztendlich auch die letzte Institution ist, auf die man sich so vielleicht verlassen kann.
Ja.
Also so, das ist natürlich, das geht nicht für jede Familie, aber in meiner Familie ist das eben so. Ne?
Mhm.
Staaten gehen zugrunde, Systeme gehen zugrunde, politische Ideale entpuppen sich halt irgendwann als korrupt und falsch. Ne? Aber die Familie bleibt. Ne? Also Blut ist dicker als
Wasser.
Als Wasser, ja. Die originale Geschichte, wie sie im Film vorkommt, beginnt halt in der Südosttürkei, in der heutigen Südosttürkei. Dann erstreckt es sich halt über Syrien nach Aleppo. Von Aleppo geht's in den Libanon und vom Libanon geht's nach Havanna.
Ja.
Und von Havanna geht's mit den Rumschmugglern nach Florida. Und von Florida geht's halt bis nach North Dakota und dort endet die Geschichte in
den
Prärien Amerikas. Und gedreht haben wir das Ganze, ich war an diesen Orten original und habe tausende von Fotos gemacht.
Ja.
Ne? Und mir war klar, ich kann nicht an den Originaldrehorten drehen, aber ich wollte Orte finden, die dem so nah wie möglich kommen. Und somit sind alles, was Nahe Osten ist, haben wir in Jordanien gedreht.
Okay.
Dann haben wir Kuba auf Kuba gedreht.
Mhm.
Florida auf Kuba gedreht.
Ja.
Und alles, was Amerika ist, haben wir in Kanada gedreht.
Mhm.
Und zwischendurch musste ich einmal nach Malta, um Stadtaufnahmen von Aleppo und Malta zu drehen. Und dann habe ich viel in Deutschland im Studio gedreht.
Also auch wenn das jetzt nicht die komplett Original-Schauplätze waren, an denen ihr gedreht habt, es war doch eine ganze Menge Rumreiserei. Das ist verbunden mit jeder Menge Logistik bei einem Dreh. Nervt das oder genießt du dann eher den Benefit, sage ich jetzt mal, Land und Leute kennenlernen zu können bei solchen Drehreisen?
Ich nehme den Benefit gerne mit, weil halt auch immer so ungeplante Ereignisse, ungeplante Dinge passieren, wenn man on Relocation ist.
Mhm,
dann läuft mal eine Katze durchs Bild, die da gar nicht hingehört.
Ja.
Man hat das im Bild. Und im Film kommen ein paar Sandstürme vor.
Ja.
Die sind echt und die haben wir nicht kalkuliert oder sowas. Ne? Ich wollte eigentlich abbrechen, ne? weil ich wollte nicht, dass die Kamera einen Schaden nimmt. Und man hat bei so einem Sandsturm überall Sand.
Ja.
Und ich meine wirklich überall. und mein Kameramann, der natürlich in Sicherheit war vor dem Monitor in so einem Zelt, ne, der sagte, nein, das sieht gut aus, weiterdrehen. Ja.
Ja.
Und somit haben wir den Sandsturm.
Es ist ja gerne mal im Zusammenhang mit deiner Arbeit die Rede von der Liebe, Tod und Teufel Trilogie mit Gegen die Wand auf der anderen Seite. Und jetzt The Cut, betrachtest du sie selbst damit als abgeschlossen? Ist das Finale der Trilogie?
Das ist das Finale der Trilogie, ja. Und ich bin ganz froh, dass das jetzt, dass ich diese Last jetzt eigentlich losgeworden bin. Ich denke, ich könnte jetzt vielleicht in Zukunft vielleicht etwas befreiter arbeiten. Ich meine, in meinen Filmen wird es immer um Liebe gehen und Tod und der Teufel und sowas, ne? Aber,
ja.
Aber so dieses Versprechen, was ich vor 10 Jahren mir selbst gegeben habe, das habe ich jetzt so eingelöst. Das hat viel mit mir selber zu tun.
Ja.
Ne? Es war sehr aufreibend. Und ich hoffe, ja, genau. Ich wünsche mir eigentlich so eine formelle Freiheit mit dem nächsten Film.
Mhm, das heißt, so eine nächste selbst auferlegte Trilogie wird es erstmal nicht geben.
Erstmal nicht, nee. Erstmal von Film zu Film denken in Zukunft. Von Film zu Film denken, genau.
Oder nicht nur von Film zu Film, sondern vielleicht mal von Film zu Serie denken. Ich meine, viele erfolgreiche Filmregisseure machen heute Serien. David Fincher, Robert Rodriguez, Steven Soderbergh, Martin Scorsese, große Namen, die in einer Serie noch mehr Möglichkeiten sehen, eine Story und auch die Charaktere über einen längeren Zeitraum zu entwickeln. Ist das was dich vielleicht auch mal reizen könnte?
Nein, weil man, zumindest jetzt nicht, weil ich finde, es muss immer noch Verfechter geben, na, des puristischen Kinos.
Ja.
Des Kinos in seiner Urform, wie es, weiß ich nicht, vor 100 Jahren es schon gegeben hat. Diese Verfechter muss es geben. Ja, und damit meine ich das gar nicht ablehnend, den Trend und der Entwicklung gegenüber. Ja, aber es ist ja wie eine andere Sportart.
Ja.
Ich glaube, einen Film zu machen im Vergleich mit einer Serie ist, eine Serie ist ein 500 Seiten langer Roman, vielleicht, an dem man arbeitet. Und ein Film ist vielleicht eine Novelle von, weiß nicht, 60, 70 Seiten oder so.
Ja.
Ja. Also so, oder das eine ist ein Marathonlauf und das andere ist ein 100-Meter-Lauf.
Mhm.
Ne? Und zurzeit fühle ich mich wohler im 100-Meter-Lauf, ja.
Ja, ich freue mich auf das, was kommt. Gibt es schon eine Idee? Gibt es einen Plan? Bist du aktuell am neuen Stoff schon dran?
Ich bin am neuen Stoff dran. Ich schreibe gerade fleißig und versuche mal im nächsten Frühjahr zu drehen. Und zwar in Berlin, wirklich immer die Stadt. Ne? Heißen soll das Ganze aus dem Nichts.
Das erzeugt Spannung genug. Wir freuen uns, wenn du in die Hauptstadt kommst.
Okay.
Und ich danke dir sehr für die Zeit und fürs Gespräch.
Dankeschön.
Danke dir.
Mach's gut.
Du auch. Tschüss. Und damit nicht nur tschüss, Fatih Akin, schönen Gruß nach Hamburg, sondern auch tschüss, liebe die Radio-Wissen-Hörer, liebe eine Stunde Filmhörer. Blick auf die Uhr, 9:03. Das war's für heute. Ich entschuldige mich nochmal sehr für die euch entstandenen technischen Unannehmlichkeiten. Ich werde gleich, wenn ich hier raus bin, dem Zentralrechner bei uns im Sender einen ordentlichen Tritt in den Allerwertesten verpassen und hoffe, dass bis nächsten Dienstag hier wieder alles sehr stabil läuft. Bedanke mich gleichermaßen für die mir von euch entgegengebrachte Aufmerksamkeit an diesem Dienstag. Abend, wenn ihr wollt, wenn ihr könnt. Nächsten Dienstag, gleiche Zeit, gleicher Sender, eine Stunde Film, die Radio Wissen. Tom Westerholt sagt tschüss für heute. Bis nächste Woche. Macht's gut.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz. Montag bis Donnerstag ab 18:15 Uhr.